16.02.2020 bei Radio Rüsselsheim. Heute wieder einmal im Monat Radio Attack auf der Welle 90,9 UKW und www.radio-r.de. Da kann man das weltweit verfolgen, das, was hier so die Rüsselsheimer Globalisierungskritiker über den Funk zu bringen haben. Ja, was haben wir heute auf dem Programm? Wer Zeitung liest oder im Internet geguckt hat, weiß das schon. Es geht einmal um Klima und Kapital. Nochmal eine Wiederaufnahme von der letzten Sendung aus der Veranstaltung mit Winfried Wolf zu diesen Fragen Klima, Kapital, Autogesellschaft, Opel-Krise und so weiter. Wir bringen gerade nochmal, oder ich, Heinz-Jürgen Krug von der Attac-Gruppe Rüsselsheim, bringe nochmal zwei Ausschnitte aus seinem Referat mit ein paar anderen Dokumenten, die ich zum Teil vorlesen werde. Das zweite Thema ist Hermann Kremlitzer, Hermann L. Kremlitzer, Herausgeber, Kolumnist der Monatszeitschrift Konkret, 45 Jahre lang gewesen. Im letzten Dezember, kurz vor Weihnachten, verstorben und wir werden aus seinen Texten zitieren. Wir werden auch, oder ich werde auch, jetzt verfalle ich schon in den Pluralis Majestatis, ich werde also auch aus einem Nachruf ein bisschen ausführlicher zitieren, weil das ziemlich typisch ist für die Kollegen, mit denen Hermann Kremlitzer oft im Streit auch lag. Und als drittes Thema, soweit die Zeit noch reicht, das leidige Thema Thüringen, Rechtsbündnis, FDP, CDU, AfD, erstmal wieder geplatzt. Was war denn das? War das ein Dammbruch? War das ein Testballon? Wie geht's da weiter? Dieses Thema wird uns leider wohl noch Monate, ich befürchte noch jahrelang, beschäftigen. Also auch da ein Blick auf die aktuelle Situation, obwohl die wahrscheinlich jeder Radiohörer kennt, ganz kurz. Und dann aber ein Blick auf die historischen Analogien, die da gezogen werden und aus denen man Lehren ziehen will. Zunächst aber beginnen wir in Erinnerung auch an den 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz, genauer gesagt der Menschen, der wenigen Menschen, die dort noch überlebt hatten, in einem fürchterlichen Zustand überlebt hatten. Das war also vor 75 Jahren und wir hören uns jetzt alle zusammen, hoffe ich jedenfalls an, aus der Symphonie Nummer 3, den zweiten Satz von dem polnischen Komponisten Henryk Mikołajczyk-Gorecki. Der bezieht sich nämlich oder bezieht einen Text, der im Gestapo-Gefängnis in Zakopane von einer jungen Frau, 18 Jahre alt, Helena Wanda, dort an die Wand geschrieben wurde. Nein, Mutter, weine nicht, unbefleckte Himmelskönigin, steh mir allzeit bei, Ave Maria. Also ein Hilferuf. Stehe mir allzeit bei, von einer offenbar gläubigen, christlich gläubigen jungen Frau. Ob sie es überlebt hat, weiß man nicht so genau. Also, das jetzt Henryk Gorecki. Dirigent ist Sir Gilbert Levine. Wer den tollen Sopran singt, sage ich nach dem Musikstück. Thank you. selbst übersetzen. Ja, und Marian war immer noch im Hintergrund und mental und wahrscheinlich manchmal auch körperlich mit dabei. Ja, jetzt also um genau 15 Uhr am Sonntagnachmittag, an einem schönen Frühlingsnachmittag, Klammer auf, irgendwie müsste Rudi Carrell nochmal wieder auferstehen und jetzt singen, wann wird es endlich wieder Winter, ein Winter, wie er früher einmal war. Jo, aber jetzt Hermann L. Kremlitzer, wer war das? Ja, einige der Hörer werden ihn kennen, einige der Hörer werden ihn gelesen haben, noch ein paar weniger vielleicht, aber doch einige werden konkret die Zeitschrift, die er 45 Jahre lang von 1974 eben bis 2019 herausgegeben hat, wo er der leitende Redakteur war, wo er viele Seiten mit seinen Texten gefüllt hat. Das Hermann L. Kremlitzer. Die Fakten habe ich aus einem Nachruf von Willi Winkler in der Süddeutschen Zeitung das letzte Mal schon vorgetragen. Deshalb nur noch mal ganz kurz. Also 1934 geboren. Nicht 34, ne. Weiß ich jetzt nicht genau. Muss ich noch mal nachlesen. Okay, Entschuldigung. Ja, also konkret, er war erst beim Spiegel-Redakteur, sollte dort leitender Redakteur werden, hat dann aber eine Beteiligungsteilhabe-Demokratisierungsaktion mitgeleitet beim Spiegel und wurde daraufhin von dem Herrn Augstein, dem Besitzer, rausgeschmissen. Was Willi Winkler schreibt und wo ich mir jetzt die Sachen, die ich als sehr kritisch empfinde, kritisch im Sinne von negativ empfinde, herausgreife, war zum Beispiel, wo er das Selbstbewusstsein hernahm, weiß keiner. Naja, vielleicht war er einfach in den Sachen, die er gemacht hat, gut und daher hat er das Selbstbewusstsein hergenommen. Dann sagt er, 1974 rettete Kremlitzer konkret aus der geistigen und finanziellen Konkursmasse ihres Gründers Röhl und wollte die Zeitschrift zu einem Kampfplatz machen. Dass der in den 70ern Industrieanzeigen, die gespiegelt immer weniger sein wollte. Das könnte man ja noch sozusagen hinnehmen als eine wirkliche Schilderung, was Kremlitzer damals wollte, ein Medium für politische Auseinandersetzungen zu machen, zu schaffen, mit anderen zusammen. Aber dann kommt so ein Satz, das Unternehmen sollte seine Rache sein, nämlich für den Rauswurf dann beim Spiegel, wo er ja erstmal Ressortleiter werden sollte. Und dann diese Auseinandersetzung um die Mitbestimmung kam. Weiter Winkler Kremlitzer wurde ein Star, auch ja, nicht unbedingt ein Lob ist damit gemeint. Da er nie müde wurde, auf alte Freunde und vorzugsweise Genossen einzudreschen, musste er eines Tages auch enthüllen, dass niemand anderes als er, Kremlitzer, Wallraffs berühmte Bücher geschrieben, sie jedenfalls in Druck und lesbare Form gebracht hatte. Nun, er hat natürlich nicht vorzugsweise auf Genossen eingedroschen, sondern auf Rechte, auf Faschisten, auf Antisemiten, auf Rassisten, auf kapitalistische Verbrechen hat er eingedroschen und hat dabei auch Genossen, andere Linke, kritisiert, die diese Kritik an diesen Tatsachen auf für ihn unzulängliche Weise äußerten. Ja, er mähte mit seinem messerscharfen Verstand alles nieder, was rechts von ihm stand. Am Ende, das ist leider auch wahr, lohnte bei konkret fast nichts mehr die Lektüre, außer seiner Stilblütensammlung. Aus dieser Stilblütensammlung werden wir uns gleich nochmal was anhören. Das waren eben keine Stilblütensammlung, Kremlitzers Express, sondern es war ein Aufspießen und dann Kommentieren von Zitaten aus anderen journalistischen Erzeugnissen, auch Fernsehen, Funk, eben Zeitungen, Zeitschriften und so weiter. Wir hören dann gleich, wie gesagt, ein paar Beispiele, mit der er die jeweilige Ausgabe beschloss, sagt Winkler. Nun gut, er schrieb aber nicht nur Kremlitzers Express am Ende der Ausgabe, sondern eben auch seine Kolumnen, aus denen wir heute was hören werden. Am Anfang, das vergisst der Herr Winkler dann auch mal, und er schreibt dann, wie sich's für einen leidenschaftlichen Journalisten gehörte, verfeinde er sich mit allen so gründlich, dass die Auflage von Konkret zuletzt noch unter die der von ihm regelmäßig und nicht unberechtigt als Kinder-FAZ geschmähten Taz-Tageszeitung fiel. Weiß ich jetzt nicht genau, ich weiß nur, es waren so 43.000 Abonnenten, verkaufte Exemplare immerhin am Ende, also in 2019. So wenig für eine sogenannte linksradikale Zeitschrift ist das eigentlich nicht. Und Winkler fährt weiter. Die Wüste um den einsamen Rufer vergrößerte sich mit den Jahren immer weiter. Nun, die Wüste, das ist wohl konkret dann. Ich nenne mal einfach ein paar Autoren, die bis heute noch da schreiben. Die Verstorbenen lasse ich weg. Das reicht zum Beispiel von dem Professor Georg Fülbert aus Marburg, der in der DKP Mitglied ist, geht über Jörg Kronauer, den außenpolitischen Experten bei German Foreign Policy. Da gehören dazu Jutta Ditfurth, Ebermann und Trampert, die Ex-Grünen, die jetzt sozusagen als autonome Linke schreiben, Politik machen, Kabarett machen, durch die Lande ziehen. Dazu gehört der bekannte sozusagen Männerforscher Klaus Teweleit, Georg Seeslen, einer der renommiertesten, auch in Leitmedien schreibenden Filmexperten und Medienexperten, Erich Peter von der Heinrich-Böll-Stiftung der Grünen, Alex Feuerherd, ein Antisemitismus-Kämpfer, Schriftsteller wie Michael Scharang aus Österreich, Hermann Peter Piewit und Dietmar Dart und Theodor Weisenborn aus Deutschland, der Maler, Zeichner, Karikaturist Ernst Kahl, veröffentlicht in Konkret, Bertolt Seliger, ein populärer Musikexperte, Thomas Rothschild aus Österreich, Michael Brumlik, der Ex-Leiter des Fritz-Bauer-Instituts, Feministinnen wie Kuku Schrapnell, bestimmt ein echter Name, nee, Tina Manske dann schon eher, Kim Poster wahrscheinlich auch und Tanja Röckemann, die alle ihn konkret veröffentlichen. Eine wahre Wüste, meint der Herr Winkler. Gerhard Henschel schreibt auch noch dort, Otto Köhler. Also, das sind so Namen, denen auch Kremlitzer natürlich Raum ließ, Platz ließ in der Zeitschrift konkret. Dann fange ich jetzt mal an mit Texten von Kremlitzer. Oder machen wir erst noch eine Musik? Wir fangen mal an. Ja, ein Zitat von ihm ist noch, dass man auf ihn auf jeden Fall für ihn keine Gedenkfeiern äußern sollte und die Nachrufe wohl eher für den Kompost geeignet seien. Naja, der von Willy Winkler könnte sich da vielleicht wiederfinden. Dann fange ich mal an mit Zitaten. Nochmal erstmal die aus der letzten Konkret, wo die Hinterbliebenen sozusagen bei Konkret nochmal diese angeblichen Stilblüten, die er da auf der letzten Seite von sich gibt oder einfach nur zitiert, aus den vergangenen 45 Jahren zusammengestellt haben. Ich fange mal mit einem von 1974 an. Marion Gräfin Dönhoff, die Kanone von Valmy im deutschen Leitartikel, schreibt in der Zeit über 1944 und heute. 30 Jahre. Mehr als, Zitat Dönhoff, mehr als die Hälfte der heute lebenden Deutschen war damals noch nicht geboren. Kaliningrad hieß noch Königsberg, Wroclaw noch Breslau. Es gab keine Grenze quer durch Deutschland und wer von Leipzig oder Halle nach Hamburg gelangen wollte, riskierte allenfalls in einen feindlichen Bombenangriff zu geraten, denn man war mitten im Krieg. Aber noch wurden nicht hinterrücks und mitten im Frieden von Deutschen auf Deutsche geschossen. Kremlitzers Anmerkung dazu, nein, das besorgte man, als Oswiecim noch Auschwitz hieß, in 20 Konzentrationslagern und 50 KZ-Außenstellen zwischen Leipzig oder Halle und Hamburg mit Leuten, denen man vorher die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt hatte. Freilich riskierte Gräfin Dönhoff allenfalls, in einen feindlichen Bombenangriff zu geraten und später in die Chefredaktion der Zeit. Aber wie sie dort selbst sagt, Zitat, jeder Vorteil hat seine ihm spezifischen Nachteile. Darum gerät man ja auch in der Geschichte immer wieder vom Regen in die Traufe. Kremlitzer, wem sagen Sie das? Und dann noch ein aktuelleres, ganz kurz. Ich mache das jetzt mal wie Thomas Adamczak bei seinen Gedichten meistens öfters. Ich lese das zweimal vor, damit man Zeit hat, darüber nachzudenken. Der Innenminister, das war 2008, der Innenminister greift zum Schwert. Doppelpunkt, Zitat. Schäuble sagt Rechtsextremen den Kampf an. Kremlitzer, in Japan heißt diese Übung Harakiri. Nochmal. Der Innenminister greift zum Schwert. Schäuble sagt Rechtsextremen den Kampf an. In Japan heißt diese Übung Harakiri. Ja, jetzt hören wir mal dazwischen noch eine kleine Musik. Und zwar nochmal, ja, ein bisschen spät, aber es passt noch. Kraftwerk, Singen über die Autobahn, das stammt nämlich auch aus 1974, also da, als Kremlitzer die Konkret übernahm und ist natürlich auch noch eine Kommentierung zur Klimafrage. Kraftwerk von 1974, fahren, fahren, fahren auf der Autobahn und das noch möglichst ohne Tempolimit. Ja, wir sind bei Radio Attac auf Radio Rüsselsheim, UKW 90,9, www.radio-r.de, weltweit erreichbar und hörbar. Ja, wir hatten jetzt nochmal Beispiele für Kremlitzers Express von eben Hermann L. Kremlitzer, den im Dezember, fünf Tage vor Weihnachten verstorbenen Herausgeber, Autor, Redakteur von der Zeitschrift Konkret. Zwei Aphorismen von ihm, sozusagen kurze Texte, die sich beziehen auf Äußerungen, misslungene, wie er findet, sprachliche, inhaltlich, wie ich übrigens auch finde, bei dem, was er da so aufspießt, Äußerungen aus anderen Medien, Zeitungen, Zeitschriften, Fernsehen, Kommentare und so weiter. Jetzt aber zu seinen Kolumnen, die konkret quasi eröffnet haben, so nach den Leserbriefen und den Verlagsmitteilungen. Eine der Kolumnen, Danke, mein Führer, wird eingeleitet durch Zitate. Der Führer gibt seiner unumstößlichen Gewissheit Ausdruck, dass das Reich einmal ganz Europa beherrschen wird. Josef Goebbels. Wir nehmen unsere Geschichte ohne Wenn und Aber an, mit ihren großartigen, aber auch mit ihren schrecklichen Seiten. Das war Helmut Kohl, der jetzige Bundespräsident, hat was Ähnliches wohl gerade gesagt in Yad Vashem. Da kommen wir noch dazu. Jetzt, die Hitlers kommen und gehen, das deutsche Volk bleibt bestehen, gezeichnet Josef Stalin, Optimist. Oder war sein Wort ein Schrei der Verzweiflung, ein Seufzer der Resignation? Hitlers Prophezeiung jedenfalls nach der verlorenen Schlacht von Stalingrad ausgesprochen hat sich glänzend erfüllt. Was nämlich bekämen er und sein Goebbels zu sehen, wenn sie heute aus jenem Abort der Hölle, in dem zu schmoren Karl Kraus sie verflucht hatte, auf ihr geliebtes Vaterland blickten? Deutschland, die größte Macht in einem Europa, frei von Juden und Kommunisten. Nicht ganz, aber großteils. Den Vernichtungskrieg im Osten haben die Bolschewiki nur scheinbar und nur um eine Gnadenfrist noch überlebt. Von den materiellen Zerstörungen der verbrannten Erde, der Ausrottung einer ganzen Generation von Sowjetbürgern und der politischen Deformation der Revolution zum Kriegskommunismus im großen Vaterländischen Krieg haben sie sich nie erholt. Wie die Sowjetunion sähen die beiden auch Jugoslawien zerschlagen in seine Einzelteile unter Führung von Deutschen, die nur das Menschenrecht auf Selbstbestimmung im Sinn hatten, welches sich ein Zufall aber auch mit der Maxime des Reichsführers SS, das Reich solle möglichst jedem Stamm Osteuropas zu einem eigenen Kleinstaat verhelfen, mit dem sich umso leichter umspringen lasse, sehr gut vertrug. Auch dass die strebsamsten Kollaborateure NS-Deutschlands, Kroaten, Albaner, Letten, Esten, Ukrainer, Ungarn, dem neuen Deutschland bei der Neuordnung Europas am eifrigsten zu Diensten sind, dürfte den Führer freuen. Was er und sein Goebbels vielleicht nicht auf Anhieb verstünden, könnte das nicht enden wollende Getue sein, das die Nachkommen Bewältigung der Vergangenheit nennen. Recycling war zu ihrer Zeit so wenig ein Begriff wie Konversion. Heute wiegt im Himmel als auch auf Erden die Moral eines Deutschen, der im Gedenken und Leiden und Schwätzen über Auschwitz gut geworden ist, die eines Juden, der bloß unter Verlust seiner Familie und seines Guts mit tätowierter Haut davon gekommen ist und deshalb leider nichts zu bereuen hat, leicht auf. Bevor wir mit diesem Text weiterfahren, mal eine hörbare Illustration dieser Art Denken, die Kremlitzer da schildert. Die stammt nämlich von der Tagesschau, von einer Kommentatorin vom 23. Januar.
Dieser Tag in Jerusalem sollte ein Tag des würdigen Gedenkens sein und ein eindrucksvolles Signal für den gemeinsamen Kampf gegen Antisemitismus. Wie traurig, dass das nicht überzeugend geklappt hat. Ja, vieles war würdig und überzeugend und dazu hat der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beigetragen. Er wurde den Erwartungen an den ersten Redeauftritt eines deutschen Staatsoberhaupts in Yad Vashem gerecht und hielt als Vertreter des Landes der Täter eine beeindruckend einfühlsame und klare Rede, und das auf Englisch wohlgemerkt. Eine Rede über deutsche Schuld und deutsche Verantwortung, darüber, dass es keinen Schlussstrich unter das Erinnern geben darf und über die traurige Erkenntnis, dass Deutsche 75 Jahre nach Auschwitz nicht immun sind gegen das Böse. Wie sagte Steinmeier richtig, der Antisemitismus von heute habe zwar andere Täter und benutze andere Worte, es sei aber trotzdem dasselbe Böse. Das war würdig. Unwürdig war dagegen, wie Israel und Russland diesen Gedenktag teilweise kaperten. Wie sie vor der offiziellen Veranstaltung sozusagen ihre eigene politische und erinnerungspolitische Privatparty feierten mit
Uff, mir wird, wenn ich das höre, jetzt noch schlecht. Das ist ja dermaßen daneben, dermaßen brutal dumm, dass man es eigentlich nur noch mal mit dem Satz von Kremlitzer kommentieren könnte, dass eben wir Deutschen doch die Moral gepachtet haben, die Vergangenheit so toll bewältigt haben, wir eigentlich die gelitten haben, die Opfer sind. Was macht dagegen das aus für einen Juden, der bloß unter Verlust seiner Familie und seines Guts mit tätowierter Haut davon gekommen ist? Was haben die Russen, die das KZ Auschwitz, das Vernichtungslager, befreit haben, die mehr als 20 Millionen Menschen, Sowjetbürger, Russen und andere, im Zweiten Weltkrieg verloren haben? Und was haben die Israelis, die Juden, was haben die denn eigentlich da mit unserer Auschwitz-Gedenkfeierei zu tun, die unser Bundespräsident auch noch in Englisch toll so würdig begangen haben? Kremlitzer, weiter in diesem Artikel, danke mein Führer. Für reuelose Verbrecher und deren nutznießende Kinder, das würde zumindest Goebbels verstehen, wäre das Vorwärts zurück zur Weltmacht etwas beschwerlich geworden. Wer Absolution will, muss beichten. Mehr und mehr Gewicht warfen die Deutschen in die Schale der Weltmoral, bis ein Redakteur von Springer aus Polen die gute neue Mär brachte, man müsse nur mit den richtigen Leuten dort sprechen, die geben ihre Verbrechen an den Deutschen jetzt zu, und die Frankfurter Allgemeine und ein Funktionär des russischen Penclubs mit dem Credo präsentieren könnten. Damit irgendwann einmal ein heilsames Vergessen eintreten kann, müssen erst einmal die Russen sagen, die Deutschen seien im Krieg Menschen gewesen und die Russen Tiere. Aha, dürfte der im Kopf ein bisschen flinkere Goebbels sagen und seinen Führer, der es nicht gleich rafft, durch die Nachricht aufheitern, dass die ganze Wiedergutmacher- und Werderei der ihm einst so treu ergebenen Volksgenossen so gut wie nichts gekostet habe als die Rente, die noch heute jeder SS-Mann im hintersten Litauen jeden Monat pünktlich aus Berlin überwiesen kriegt. Schmunzeln müsste der Führer, hörte er, wie viel weniger gut es seinen Feinden ergangen ist, dass die Deutschen für die 6 Millionen Ermordeten und die ungezählten ausgeraubten und vertriebenen Juden in 50 Jahren als Wiedergutmachung einen Beitrag bezahlten, der umgerechnet auf jeden Bürger der Bundesrepublik den Wert einer Schachtel Zigaretten pro Monat ausmachte, und dass man die Zwangsarbeiter, welche die Industriellen vom Freundeskreis des Reichsführers SS sich zur Ausbeutung bestellt hatten, 50 Jahre lang im Elend verrecken ließ, bevor man gezwungen von amerikanischen Allenwelten, die der deutschen Exportindustrie empfindliche Schläge androhten, ein paar besonders zähen Überlebenden ein Almosen hinwarf. Die Lehre, könnten Goebbels und sein Führer denken, die da verbreitet werden sollte, scheine gewesen zu sein, dass jeder Volksgenosse, der gleich unter welchem Regime mitmacht, wenn es um Deutschland geht, belohnt und jeder, der sich weigert, bestraft wird. Nur so ist es ja zu verstehen, was sich in Deutschlands Auswärtigem Amt abgespielt hat, als der Minister Diplomaten, die der NSDAP angehört hatten, nicht mehr durch Nachrufe im Amtsblättchen geehrt sehen wollte. Das war, als Josef Fischer Außenminister war. Anlass war der Tod eines ehemaligen Untersturmführers der SS. In Briefen protestierten 78 Mitarbeiter des Amtes, 9 unterstützten ihren Minister. Der Anteil von 1952, als 2/3 aller leitenden Positionen des Auswärtigen Amtes von Nazi besetzt waren, hatte sich in den folgenden 50 Jahren auf 9/10 erhöht. Wobei man sich den Unterschied zwischen den 78 und ihrem Minister, der die beiden NSDAP-Mitglieder Scheel und Genscher ausdrücklich geehrt sehen wollte, nicht vorstellen sollte, als den zwischen diesen zwei Kommentatoren aus demselben Verlag. Ältere Beamte, die in der NSDAP waren, wurden in rechtlich einwandfreien Spruchkammerverfahren, also jetzt ein Zitat, in rechtlich einwandfreien Spruchkammerverfahren als nicht belastet eingestuft. Dass man sie jetzt per Würdigungsverweigerung signifikant renazifiziert, ist juristisch nicht zu rechtfertigen. Das war Herbert Kremp in der Welt damals. Die peinliche Tatsache, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, wieder Zitat, viele ausgewiesene Nationalsozialisten im Auswärtigen Dienst der jungen Bundesrepublik verblieben, ist nicht mehr zu ändern. Dass diese Diplomaten, in einem Fall ein ehemaliger SS-Mann, in einem anderen sogar ein Protégé von Reinhard Heydrich, dem Chef des Reichssicherheitshauptamts, aber dann auch noch geehrt werden sollen, ist ein Ärgernis. Das war ein Martin Lamberg in der Welt am Sonntag, und zwar als Gast in der Jüdischen Allgemeinen. Der Lehrer, dem die Tatsache, dass in den Redaktionen und Abonnentenkarteien dieses Verlags genauso aussah und aussieht wie im Auswärtigen Dienst, nie peinlich war, Kremp nämlich, und der Schüler, den die Ehrung alter Nazis stört, nicht aber der Kollege, der sie prima findet, teilen sich die Arbeit. Der eine tritt den Opfern noch einmal in den Hintern, der andere sagt, oh pardon, soll nicht wieder vorkommen. Zivilgesellschaft nennt man das. Springer könnte Hitler sinnieren, hört sich aber nicht jüdisch an. Gehören denn die großen Verlage nicht wieder den Juden? Mosse, Ullstein? Nein, mein Führer, nicht ein einziger. Alle rein arisch. Auch kein Kaufhaus, Inbegriff der verhassten jüdischen Geschäftigkeit, ist in jüdischen Händen zurückgefallen. Und damit auch hier ein Zeichen gesetzt war, gehört eines der größten heute einem SS-Mann. Nie wieder zwar wurden Rufe gehört, wie schlag tot den Walter Rathenau, die gottverdammte Judensau, mit denen die früheren Nazis durch die Straßen gezogen waren, aber das lag vor allem daran, dass in 66 Jahren Bundesrepublik kein Jude Minister war. Nur in der DDR ist solche Rassenschande vorgekommen. So durfte der Jude Hermann Axen im Politbüro der SED die Abteilung internationale Angelegenheiten leiten. Bilder, die vordem bei jüdischen Kunsthändlern hingen, zieren heute die Sammlungen von Thyssen und Flick. Von unserem Flick, könnte der Selige fragen. Nein, von seinen Erben und natürlich von seinem Erbe. Ja, bevor wir jetzt die Erben noch zu Wort kommen lassen, von Kremlitzer zitiert und einiges andere, einmal Musik. Kai Degenhardt, durchaus gedanklich mit Kremlitzer verbunden, befindet sich auf ganz anderen Routen als denen, die Kremlitzer hier schildert. Kai Degenhardt auf anderen Routen.
Sieh die Sterne fallen vom Himmel, draußen weht ein anderer Wind. Liebste, die Sterne fallen vom Himmel, Regen läuft dir übers Kinn. Wirst du dich an uns erinnern, wenn ich dann draußen und auf anderen Routen bin? Ich sah dich auf dem Leuchtturm stehen, neben dem Soldat auf Zeit. Auf dem Leuchtturm bei ihm stehen, in deinem allerschönsten Kleid. Hab meine Träume eingenordet, mein Herz verschnürt und bin zum Ablegen bereit. Wir gingen stromauf und flussabwärts, zusammen Hand in Hand, suchten bergauf und feldeinwärts deinen blauen Diamant. Ich klopf mir aus meinen Stiefeln, Kieselsteine und dem gelben Ufersand. Nein, ich schreib dir keine Briefe, kein Gedicht und auch kein Lied. Wart nicht mehr auf meine Briefe, viel zu viel, dass ich dir schrieb. All die Blätter an den Tagen, in den Nächten, als die wilden Schwäne schrien. Wenn wir uns einmal begegnen, werde ich dich vielleicht verstehen. Wir uns einmal noch begegnen, in 7 Jahren oder 10, wirst du mir in die Arme fallen, wie ein Herz und mir die Fessel nehmen.
Radio Attac auf Radio Rüsselsheim, hier ist Heinz-Jürgen Krug. Das war Kai Degenhardt, der sich auf ganz anderen Routen inzwischen befand, ganz andere Routen als diejenigen, deren Verhalten und deren Denken und deren Reden Hermann L. Kremlitzer in seinem Artikel »Danke, mein Führer« hier schildert. Ich lese da mal ausschnittsweise jetzt noch ein Stück weiter vor. Nämlich, es ging um die Erben wie Flick zum Beispiel. Und was sagen solche Erben dazu? Sie sagen, jetzt zitiert er einen der Erben, mich hat meine Familiengeschichte im Positiven nie besonders interessiert und also auch nicht im Negativen. Zitat Ende. Kremlitzer, und also? Aus diesem Grunde daher? So sprach einer dieser Tage in der Tageszeitung. Und also an der Geschichte seiner Familie und wie sie die 500 Millionen Mark, die er erben konnte, erworben hat, nie besonders interessiert. Wen es interessiert, lese der Nürnberger Prozess, 86. Tag, Mittwoch, 26. März 1946. Justice Jackson, wurde Ihnen nicht eine Frage über den Empfang eines Betrags von Reichsmark 7.276.000 von der Remsmar Zigarettenfabrik gestellt? Göring, nicht von der Zigarettenfabrik, sondern für die Adolf-Hitler-Spende hat sich eine Reihe von Wirtschaftlern eingesetzt und unter anderem hat Herr Remsmar diesen Betrag im Laufe der Jahre an mich gegeben, Remsmar Zigarettenfabrik, nach Vereinbarung mit dem Führer. Ja, also der hat gespendet und also, Kremlitzer, antwortete der Sohn des Spenders auf die interessante Frage der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, ob es eine Linie zwischen RAF-Kämpfern und manchem SS-Mann im KZ gebe. Ich sehe da eine parallele Befindlichkeit. In der Nazi-Zeit wurden solche Täter ermächtigt. Die RAF hat sich selbst ermächtigt. Und ein Stück weiter dann. Man muss, rät Remsmar, inzwischen der Festredner seiner Generation, dem Bösen generell widerstehen. Bereits 1995 hatte er unter dem Kunstgewerbetitel 200 Tage und ein Jahrhundert 3 Verbrechen absichtsvoll nebeneinander gestellt. Auschwitz, Gulag, Hiroshima. Das Verbrechen der Kommunisten und das Verbrechen der Amis neben das der Deutschen. Das Böse ist immer und überall im Menschen als solchen. In den Hirnwindungen der großen Hitler-Stalin-Truman oder in den Instinkten der Massen. So schildern es die Festschriften über Hitler und Speer, die der Klasse, die diese Gesellschaft trägt, die Weste weisen und noch die wichtigsten Arbeiten von Daniel Goldhagen und Götz Ali über den Anteil, den die Massen am und vom Vernichtungskrieg genommen haben, lassen zu weit in den Hintergrund geraten, wer die Musik bestellt hat, die Klasse mit dem nötigen Klimpergeld. Allem Gerede über eine Revolution des deutschen Volkes zum Trotz war die Machtübergabe an die Nazis ein Projekt, das sich die deutsche Bourgeoisie organisiert hatte, um ihre Gläubige aus dem ersten fehlgeschlagenen Griff zur Weltmacht zu prellen und die Kommunisten loszuwerden. Für solche Dienste durfte man sich schon einmal mit einem größeren Scheck oder auch dem irgendwo requirierten Bild eines alten Meisters zum Geburtstag eines braunen Bonzen bedanken. Dass die Bourgeoisie ihre jüdischen Klassenbrüder an die Nazis verraten musste, fiel ihr nicht weiter schwer, zumal sie gewiss war, den größeren Teil von deren Besitz unter sich aufteilen zu können. Mitten in Goebbels totalem Krieg, als ein Marinerichter Defetisten erschießen oder aufhängen ließ, richtete sich die Bourgeoisie in aller Ruhe auf die militärische Niederlage ein. Tatsächlich konnte ihr der Ausgang des Krieges recht gleichgültig sein. Der Nationalsozialismus hatte seinen Auftrag längst erfüllt, die Unternehmen durch Arisierung und Kriegswirtschaft modernisiert, die Proleten auf Trab gebracht. Unbehelligt vom gut darüber informierten Reichssicherheitshauptamt stellten die Deutsche Bank und die Dresdner Bank, die Schwerindustrie und die Chemiekonzerne politische Überlegungen für den Fall an, Zitat, dass Deutschland diesen Krieg nicht durchzustehen vermag. Um ehemaligen Linken, die Dimitrovs Lehre vom Faschismus als eine Diktatur der Bourgeoisie aus gutem Grund verworfen und dann aber auf den Kopf gestellt haben, sodass der Nationalsozialismus als eine Diktatur der kleinen Leute, wenn nicht des Proletariats, erscheint, auch mal was zum Denken zu geben, sind sie gebeten, zwei kleine Meldungen im Rahmen ihrer Lehre zu erklären. Dass im Dezember 1944 die IG Farben in Lissabon mit dem US-Konzern Standard Oil und DuPont verhandeln und dass im Januar 1945 die Firma Telefunken beim Reichswirtschaftsministerium die Zustimmung zur Verlängerung ihres Kartellvertrags mit der Radio Corporation of America einholt. Selbstredend kamen die Reichswirtschaftsführer, die Herren vom Freundeskreis des Reichsführers SS, die Arisierer, Besteller von Zwangsarbeitern und Nutznießern des Programms Vernichtung durch Arbeit, noch weniger geschoren über die Stunde Null als die Funktionäre des Staats und der Partei. Ein paar besonders strammen Paukern konnte geschehen, dass ein Kulturminister auf ihre Lehrtätigkeit verzichtete. Ein Vorstandsmitglied eines Konzerns hatte nichts dergleichen zu befürchten. Die paar Industriellen, die von den Alliierten in Nürnberg als Kriegsverbrecher verurteilt worden waren, wurden bald freigelassen und bekamen ihre Firmen zurück. Heute gehören die Konzerne ihren Erben, die sich nach einer jugendlichen Trotz- oder Trotzki-Phase rechtzeitig mit den Alten versöhnt haben, um die Ordnung durch jene Kontinuität der Herrschaft auszubauen und zu vertiefen, deren eine Klassengesellschaft bedarf. Die Frage, die dieser oder jener Erbe dann und wann seinem Gegenüber stellt, was er wohl getan hätte, anstelle seiner Vorfahren damals 1933 und bis 1945, stellt nur, wer mit dem Verlauf der deutschen Geschichte alles in allem so gut leben kann wie Helmut Kohl. Oder wie jener Remzmar, der von dem KZ Neuengamme, in dem die Deutschen 50.000 Menschen ermordet haben, heute sagt, der Name wird bleiben und das mit ihm verbundene Ungeheuerliche bleibt eine anthropologische Erfahrung, um welche die Deutschen reicher geworden sind. Ja, nach diesem Text über Faschismus und Postfaschismus und Nutznießern des Faschismus nochmal Kai Degenhardt mit einem antifaschistischen Lied aus der spanischen Auseinandersetzung der Republik mit den von den deutschen und italienischen Faschisten unterstützten spanischen Faschisten. Kai Degenhardt mit Ay Carmela. Deutlich machen.
Salut den Interbrigaden, rumbala, rumbala, rumbala. Ich trinke auf die Interbrigaden, rumbala, rumbala, rumbala. Die in Spanien 36, ei Carmela, ei Carmela. Die Volksfront Republik verteidigt, ei Carmela, ei Carmela. Kommunisten, Sozialisten, rumbala, rumbala, rumbala. Anarcho-Syndikalisten, rumbala, rumbala, rumbala. Zeit an Zeit mit Campesinos, ei Carmela, ei Carmela. Proleten mit Clandestinos, ei Carmella, ei Carmella. Kämpften gegen die Faschisten, rumballa, rumballa, rumballa. Gegen Francos Phalangisten, rumballa, rumballa, rumballa. Und die greisen Zederpfaffen, ei Carmella, ei Carmella. Segneten die deutschen Waffen, ei Carmella, ei Carmella. Wer dann wen hat wo verraten, rumballa, rumballa, rumballa. Vor Madrid im Schützengraben, rumballa, rumballa, rumballa. Am Jarama oder Ebro, ei Carmella, ei Carmella. Euer Kampf wird weitergehen, oh wie viel Blut floss durch den Ebro. We have left the Spanish trenches, rumbala, rumbala, rumbala. Para lucha de nuestros frentes, rumbala, rumbala, rumbala. Niemals geben wir uns geschlagen, hey Carmella, hey Carmella. Los, steig zu mir auf den Lastwagen, hey Carmella, hey Carmella. Braune Horden, Faschopimpfe, rumbala, rumbala, rumbala. Kriechen wieder aus den Sümpfen, rumbala, rumbala, rumbala. In Hamburg, Hoyerswerda, Hagen, hey Carmella, hey Carmella. Von Solingen bis Lichtenhagen, hey Carmella, hey Carmella. Sind sie wieder auf den Straßen, rumbala, rumbala, rumbala. Doch diesmal werden wir sie nicht lassen, rumbala, rumbala, rumbala. So wie ihre Mörder ahnen, ei Carmella, ei Carmella. Dieses Mal no Pasadam, ei Carmella, ei Carmella. Salut den Interbrigaden, rumballa, rumballa, rumballa. Ich trinke auf die Interbrigaden, rumballa, rumballa, rumballa. Die in Spanien 36, ei Carmella, ei Carmella. Die Volksfront Republik verteidigt, ei Carmella, ei Carmella.
Hi Carmella, Kai Degenhardt hat das aktualisiert, rumballa, rumballa, rumballa. Und Hermann L. Kremlitzer, der im Dezember Verstorbene, hat geschrieben zum unter anderem real existierenden Asozialismus. Ich zitiere übrigens aus dem Buch Haupt- und Nebensätze, erschienen bei Suhrkamp, von Kremlitzer mit eben Ausschnitten aus seinen Kremlitzers Express, Kurztexten, Aphorismen, Medienkritiken und so weiter und aus seinen Kolumnen, seinen längeren Texten. Wir hatten eben diesen Artikel zur Geschichte und Nachgeschichte und Nutzungsgeschichte des deutschen Faschismus. Also jetzt zum real existierenden Asozialismus. Kremlitzer: Hat Sarrazin mit seinem Gedankengut, Zitat, Göring, Goebbels und Hitler große Ehre erwiesen? Zitat Ende. Steht der Sozialdemokrat und Vorstand der Bundesbank, wie Stefan Kramer vom Zentralrat der Juden sagt, Zitat, in geistiger Reihe mit den Herren? Ende. Oder ist er, Zitat, ein Held, wie für die Frankfurter Allgemeine? Oder aber, so jetzt Kremlitzer, ist im neuen Deutschland ein Held, wer in geistiger Reihe mit jenen Herren steht? Sarrazin wirft den Berliner Türken und Arabern vor, Zitat, außer für den Obst- und Gemüsehandel keine produktive Funktion in dieser Stadt zu erfüllen und ständig neue kleine Kopftuchmädchen zu produzieren. Er schränkt seinen Vorwurf auf eine große Zahl ein, aber seine Ausnahme, die Gemüsehändler, zeigt, wen er meint, alle anderen. Dass wer so spricht ein Rassist ist, bedarf keiner weiteren Diskussion, auch wenn die meisten autochthonen Teutonen das bloß lustig finden und, zur Rede gestellt, überhaupt nicht wissen, was man von ihnen will. Andererseits macht sich blind, wem nicht auffiele, dass Sarrazin auf gleiche Weise abfällig über seine engeren Landsleute spricht, die so wenig und auch nur in der falschen Sache produktiv sind wie die Türken und die Araber. Anders als etwa die NPD oder der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen hat der Bankier aber so gut wie nichts gegen Vietnamesen, Inder und sowas, die mit den Bedürfnissen der Wirtschaft kompatibel sind. Die Rasse, die Sarrazin wegen ihrer zur Hälfte genetisch bedingten Defizite hasst, ist die Unterschicht. Gegen deren Unterschicht ist Zitat Sarrazin. Gegen deren Ansprüche und Aufsässigkeit, ja gegen deren Existenz, verteidigt er die Leistungsträger der Gesellschaft. Für Sarrazin wie seine Parteigänger aus allen Parteien sind Leistungsträger nicht Krankenpfleger und Kindergärtnerinnen, sondern Leute mit einem Jahresgehalt von 100 bis 500.000 Euro netto in sozial wertvollen Berufen wie dem des Investmentbankers und seines Insolvenzverwalters. Zu Sarrazin und seinem Fall wäre damit alles gesagt, wäre er denn gefallen. Der Fall war jedoch das Gegenteil. Das laute Bravo eines Herrn in der ersten Reihe gab das Signal zu einem allgemeinen Jubelsturm. Seine Leser, schrieb der FAZ-Herausgeber Berthold Kohler, seien über die Kritik an Sarrazin empört. Der Mann werde mit rhetorischen Einzelvernichtungswaffen niedergemacht, weil er die Wahrheit gesagt hat und aus dem Käfig erlaubter Meinungen und Formulierungen gemeinhin politische Korrektheit genannt ausgebrochen ist. Die politische Mitte habe es satt, als fremdenfeindlich beschimpft zu werden, weil sie nicht länger mit den Dogmen eines gescheiterten Multikulturalismus traktiert werden will, für den jeder geschächtete Hammel eine kulturelle Bereicherung ist. Ja, soweit der Berthold Kohler, der FAZ-Herausgeber. Soweit für heute. Zitate aus den Artikeln von Kremnitzer. Dieser Artikel geht natürlich noch weiter. Wir hören den Rest dann in der März-Sendung. Jetzt hören wir noch mal, zum letzten Mal auch für heute, Kai Degenhardt. Der singt über die Probleme eines Fallmanagers, die so ähnlich sind wie die von dem Herrn Kohler. Dazu muss ich aber erstmal diese CD hier, wo der CD-Player inzwischen eingeschlafen ist, der meldet mir eins lieb.